lange? Wie lange noch? So beginnt dieser Psalm 13, den Nora gerade vorgelesen hat. Gleich viermal stellt der Schreiber dieses Textes, vermutlich König David, diese Frage. Wie lange soll das so weitergehen? Und vielleicht gibt es gerade wenige Fragen, mit denen wir uns so gut identifizieren können wie diese. Wie lange noch? Bis endlich wieder Kitas und Schulen geöffnet sind, bis ich nicht mehr Kinder und Homeoffice unter einen Hut kriegen muss. Wie lange noch, bis ich endlich wieder meine Enkelkinder, meine Großeltern, meine Eltern sehen darf? Wie lange noch, bis endlich wieder Normalität einkehrt, bis ich wieder zur Uni gehen kann, mich wieder verabreden kann, so ganz verrückt in live, nicht über Zoom-Konferenzen, ohne Abstand halten zu müssen vielleicht sogar? Wie lange noch, bis wir endlich wieder normal Gottesdienste feiern können, hier in diesem Raum? Und vielleicht denken wir uns auch manchmal, wie lange noch wird es denn immer und überall nur um dieses eine Thema gehen? Wir können es langsam nicht mehr hören. So oder so können wir alle diese Frage vermutlich recht schnell mit Leben füllen. Wenn wir uns diesen Psalm 13 noch einmal näher anschauen, dann müssen wir sagen, über die Situation, in der dieser Psalm entstanden ist, wissen wir eigentlich relativ wenig. Da ist die Rede von Feinden und vom Tod. Ist es wörtlich gemeint? Stehen im Hintergrund körperliche Gefahren? Krieg? Vielleicht Krankheit? Ist das eher bildlich zu verstehen? Geht es eher um eine innere Not, eine seelische Not? Wir wissen es nicht genau. Aber das müssen wir auch nicht. Denn hier kommt eine ganz grundlegende Eigenschaft von Psalmen zur Geltung. Psalmen sind Gebete, die überliefert wurden, die Menschen schon vor langer Zeit gebetet und auch gesungen haben. Und in den Psalmen geht es nicht so sehr darum, wie vielleicht in anderen Büchern der Bibel, jetzt etwas Neues zu lernen von Gott, sondern Psalmen, die wollen stärker unser Herz ansprechen. Psalmen können uns Worte geben und sie können uns manchmal auch Wege zeigen, wie wir selber beten können. Und es kann sein, als Nora diesen Psalm gerade vorgelesen hat, dass ihr euch total angesprochen gefühlt habt. Dann dürfen wir dieses Gebet zu unserem eigenen Gebet machen. Zum Beispiel, indem wir uns heute Nachmittag noch einmal hinsetzen und diesen Psalm noch einmal in Ruhe laut lesen. Sind ja nur 6 Verse. Vielleicht fühlen wir uns oder haben wir uns gerade aber auch spontan von diesem Psalm gar nicht angesprochen gefühlt. Auch das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass wir aber auch dann etwas daraus mitnehmen können. Impulse für unser ganz normales, alltägliches Gebet. Ich werde jetzt nacheinander auf die einzelnen Abschnitte des Psalms eingehen und dann jeweils daraus ein kurzes Fazit ziehen. Nora hat es schon gesagt, ihr dürft natürlich sehr gerne zu Hause mitlesen. Der erste Vers, der enthält ja nur so ein paar formale Angaben, die überspringe ich jetzt mal und dann fange ich richtig an mit dem ersten Abschnitt mit den Versen 2 und 3. Ich habe diesen Abschnitt mal überschrieben mit dem Stichwort Gebet, und zwar unzensiert. Wir wissen nicht, was der konkrete Anlass dieses Psalms ist, aber wir bekommen zumindest ein paar Hinweise darauf, wie David die eigene Situation erlebt. Offensichtlich wird sein Leben in den Grundfesten erschüttert. Ich habe es gerade schon gesagt, er spricht von Tod und von Feinden. David hat Angst. Er empfindet die Situation, in der er ist, als gefährlich, ja als lebensbedrohlich. Und sie zermürbt ihn. Das alles zieht sich schon viel zu lange hin. Wie lange noch? Und dabei sind, glaube ich, die tatsächlichen Zeiträume gar nicht so entscheidend. Ich glaube, wir wissen das alle, dass Zeit sich nicht immer gleich lang anfühlt. Wenn wir mal an so einen Sommertag denken, einen Sommertag mit der Familie, mit den Kindern am Strand, vergeht wie im Flug. Derselbe Sommertag, dieselben Kinder, mit der Familie im Auto, im Stau auf der Autobahn, dann dauert der Tag schon sehr viel länger. Wenn aber vielleicht wir selbst oder ein Mensch, der uns nahesteht, plötzlich krank wird, zum Arzt muss, wir auf Nachricht warten, dann kann so ein Tag plötzlich zu einer halben Ewigkeit werden. So So empfindet David das hier. Das Letzte, was ich über Davids Situation festhalten möchte, ist, sie hat Auswirkungen auf seinen Glauben. Diese äußere Krise, die er möglicherweise erlebt, die wird zu einer inneren Krise. Plötzlich steht er vor der Frage, was ist mein Glaube denn jetzt überhaupt noch wert? Wie passt denn das, was ich erlebe, an Schwerem, an Not, vielleicht auch an Ungerechtigkeit, mit meinem Glauben an Gott und mit meiner Vorstellung von Gott zusammen? Gerade diese letzte Frage, und Nora ist in ihrer Einleitung auch schon ein bisschen drauf eingegangen, ist eine Frage, die Menschen sich schon immer gestellt haben. Und ich möchte heute Morgen nicht versuchen, diese Spannung, die da drin steckt, aufzulösen und darauf Antworten zu finden, sondern ich möchte mit uns heute auf was anderes schauen. Ich möchte unseren Blick auf das lenken, was tut David denn jetzt, als er in dieser Situation ist? Wie reagiert er? Und was hilft ihm, durch diese Krise, durch dieses Tal hindurchzukommen? Und die erste Antwort auf diese Frage lautet, er betet. Und zwar ganz ehrlich und ungeschönt. Ohne Zensur sozusagen. Wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorge tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? David spricht alles aus. Seine Gedanken, seine Empfindungen, seine Vorwürfe, auch seine Zweifel, alles. Er verdrängt diese Dinge nicht, sondern er äußert sie. Und zwar ziemlich unverblümt. So ein Vorbild für positives Denken, das ist David hier bestimmt nicht. Und auch das große Glaubensvorbild, als das er uns in der Bibel beschrieben wird, so mag uns das vielleicht auch nicht vorkommen auf den ersten Blick. David gibt sich nicht einmal Mühe, irgendwie Gründe zum Danken zu finden. Und ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Dankbarkeit ist etwas wirklich Gutes, ist etwas, was Gott Freude macht und auch etwas, was uns gut tut. Aber es gibt auch Situationen, in denen wir nicht danken können, in denen wir das Gute nicht sehen können. Und das darf auch so sein. Und David, der klagt Gott hier ja nicht nur sein Leid, sondern er macht ihm auch ziemlich direkte Vorwürfe. Wie lange willst du mich vergessen? Vielleicht kommt uns dieser Gedanke etwas befremdlich vor. Ich glaube, das hängt auch viel mit dem zusammen, wie wir geprägt sind, mit dem Bild, was wir von Gott haben. Das kann er doch nicht sagen, Gott vergisst ihn doch nicht. Nein, tut Gott auch nicht. Aber für David fühlt es sich so an. Und auch für uns fühlt sich das manchmal so an. David verdrängt diese Gefühle nicht, sondern er lässt sie zu und er spricht sie aus. Ich glaube, wenn wir angesichts von Situationen, die wir so erleben, ins Zweifeln kommen, wenn wir uns von Gott allein gelassen fühlen oder wenn wir Schwierigkeiten haben, überhaupt zu glauben, dann dürfen wir zunächst einmal wissen, dass wir damit in guter Gesellschaft sind. Menschen in der Bibel haben auch so empfunden. Menschen in der Bibel haben das in Gebeten zum Ausdruck gebracht. Nora hat gerade Jesus zitiert, der am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch das ist übrigens ein Zitat, das Jesus selber aus den Psalmen spricht. Wenn wir aus diesen ersten beiden Versen jetzt also sowas wie ein Fazit ziehen, dann dieses. Lasst uns beten, und zwar ehrlich, indem wir das aussprechen, was uns bewegt. Wir dürfen klagen und wir dürfen vorwurfsvoll sein. Aber ich glaube, vor dieser Herausforderung, ehrlich zu beten, stehen wir auch nicht nur in Zeiten, in denen es uns nicht gut geht. Nicht nur in Krisenzeiten. Ich zumindest nicht. Ich glaube, ehrlich beten kann manchmal zum Beispiel auch sowas bedeuten wie, Gott zu sagen, mir ist gerade eigentlich gar nicht nach Beten, weil ich keine Lust habe, weil ich erschöpft bin, weil ich abgelenkt bin, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Und wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste zwischen Beten oder einer Runde Netflix, dann würde ich nicht lange brauchen für diese Entscheidung. Vielleicht kann ehrlich beten auch manchmal bedeuten, dass ich keine Lust drauf habe, dass es mir gerade auch nicht besonders wichtig ist und dass ich es trotzdem tue und mein Gebet beginne, indem ich Gott genau das sage. Ich komme zum zweiten Abschnitt, die Verse 4 und 5. David beginnt sein Gebet mit Vorwürfen, mit Klage. Aber, und jetzt kommt das Aber, er bleibt dabei nicht stehen. In diesen Versen 4 und 5 geht er einen zweiten Schritt. Und auch das kann ein Vorbild für uns sein. Klagen, Vorwürfe, Zweifel, Ablenkung, hat alles seinen Raum. Aber es ist gut, wenn das nicht das Ende ist. Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen aufgefallen ist, aber in diesen Versen 4 und 5, da formuliert David die Dinge, die er davor gesagt hatte, noch einmal neu. Was er vorher geklagt hatte, das bringt er jetzt noch einmal als Bitten vor Gott. Eben hatte er gesagt, wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Jetzt macht er daraus eine Bitte. Sieh mich an, erhöre mich, Herr mein Gott. Eben hatte er noch geklagt, wie lange soll ich Sorge tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? Jetzt formuliert er daraus eine Bitte. Mache meine Augen hell, damit ich nicht zum Tod entschlafe. Das ist hier bildlich gemeint und bedeutet so viel wie, gib mir neue Kraft zum Leben, Gott. Und eben noch hatte er geklagt, wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? Und auch diesen Gedanken greift er jetzt noch einmal auf, indem er betet, damit mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Gegner nicht jauchzen, dass ich wanke. David sortiert sich neu und bringt das, worüber er gerade noch geklagt hatte, im nächsten Schritt als Bitte zu Gott. Und diese Möglichkeit, die haben wir auch. Das muss auch nicht mal besonders toll formuliert sein. Als Jesus im Neuen Testament die Menschen darüber belehrt, wie sie beten sollen, da sagt er, dass es nicht auf viele oder besonders schöne Worte ankommt. Gott weiß, was wir brauchen. Aber wichtig ist, dass wir es tun, dass wir zu Gott kommen und ihn bitten, auch ganz konkret für die Dinge, die uns beschäftigen. Wir haben keine Garantie dafür, dass unsere Gebete immer genau so erhört werden, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen. Auch hierfür ist Jesus wieder das beste Beispiel. Im Garten Gethsemane in der Nacht vor seiner Kreuzigung betet er, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber was wir haben, ist die feste Zusage, dass Gott unser Vater im Himmel ist, der denen Gutes gibt, die ihn darum bitten. Das ist ein Zitat aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium. Diese Zusage, die haben wir. Wenn wir aus diesem zweiten Abschnitt also sowas wie ein Fazit ziehen, dann dieses. Lasst uns neu anfangen, Gott zu bitten, und zwar konkret für Dinge, die uns beschäftigen und für die Dinge, die uns vielleicht auch Not machen. Das ist für die allermeisten von uns jetzt wahrscheinlich keine total neue Nachricht. Aber manchmal ist es trotzdem gut und es hilft uns, wenn wir uns daran erinnern und uns das neu vornehmen. Gott ist da und er hört meine Gebete wirklich und er nimmt sie sehr ernst. Das dürfen wir wissen. Ich komme zum letzten Abschnitt, zum Vers 6. Denn auch beim Bitten bleibt David nicht stehen. Im letzten Vers nimmt er noch einmal eine ganz neue Perspektive ein. In diesem letzten Vers richtet David seinen Blick weg von der eigenen Person, weg von den eigenen Themen, hin zu Gott. Und er spricht ihm sein Vertrauen aus. Dieser Psalm, der endet beinahe unerwartet. Ich aber vertraue auf deine Güte, über deine Hilfe jauchze mein Herz. Singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Als Nikolaus Kopernikus 1543 in Nürnberg sein Hauptwerk veröffentlichte, da war man sich vorher über Jahrhunderte hinweg immer sicher gewesen, die Sonne ist nicht der Mittelpunkt, die Erde ist der Mittelpunkt und alles dreht sich um die Erde. Und plötzlich kam da dieser Kopernikus, der behauptete, Moment mal, das stimmt nicht. Die Sonne steht im Zentrum der Welt, des Universums und die Erde, die dreht sich außenrum. Für uns heute ist das selbstverständlich. Aber als Kopernikus diese Theorie damals veröffentlichte, da hielt man diese Idee zunächst schlichtweg für verrückt. Ein Hirngespinst, das musste man nicht mehr wirklich ernst nehmen. Das widersprach allen, den anerkannten Wissenschaftlern, den eigenen Beobachtungen, dem, was man sich vorstellen könnte. Für uns heute selbstverständlich, für die Menschen damals war das ein Prozess. Die mussten umdenken. Die mussten das lernen, sich damit auseinandersetzen. Und das hat gedauert, bis sie das akzeptieren konnten. Ich glaube, dieses Beispiel, das kann uns vielleicht manchmal helfen, mir auf jeden Fall kann es helfen, mal über mein eigenes Leben nachzudenken. Was ist denn eigentlich mein Mittelpunkt? Wer oder was steht in meinem Zentrum? Um was drehe ich mich? Bin ich das? Sind das meine Sorgen? Vielleicht die Frage, was andere Leute über mich denken? David entscheidet sich an dieser Stelle dafür, umzudenken. Dafür neu Gott in den Mittelpunkt seines Universums zu stellen. Und dafür Gott neu sein Vertrauen auszusprechen. Aber wie schafft er das? Zwei Dinge helfen ihm dabei. Zum einen erinnert sich David daran, wer Gott ist und wie Gott ist. Voller Güte, so singt David, also voller Liebe und Freundlichkeit ihm gegenüber ist Gott. Gott meint es gut mit uns. Für uns heute wird es besonders sichtbar in der Person von Jesus Christus am Kreuz. David wusste damals noch nichts von Jesus oder von Karfreitag oder von Ostern. Aber dass Gott es gut mit ihm meint, zutiefst und unabhängig von unseren äußersten Lebensumständen, von Davids äußeren Lebensumständen, das wusste auch er schon. Und das ruft er sich jetzt ins Gedächtnis. Vorher hat er immer vor allem über die eigene Situation nachgedacht. Jetzt erinnert er sich an Gott und an sein Wesen, an seine Güte. Die andere Sache, die David hier tut, ist, er erinnert sich nicht nur daran, wer Gott ist, sondern auch, was Gott tut, was Gott schon getan hat in seinem Leben. Singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Und über diese Frage nachzudenken, das kann, glaube ich, auch für uns heute eine große Hilfe sein, gerade in Krisenzeiten. Was hat Gott denn schon früher in meinem Leben Gutes getan? Dieses Umdenken, das wird vermutlich immer schwer sein, eine Herausforderung. Das braucht manchmal Entscheidungen. Martin Luther sagt dazu, wenn der menschliche Geist behaupten will, Gott kümmere sich nicht um uns, so muss der Glaube dagegenhalten. Bei Gottes Barmherzigkeit und Güte. Er liebt uns und will uns wohltun. Wenn wir diesen Psalm so lesen, dann können wir, glaube ich, vor diesem letzten Vers so ein kleines oder vielleicht auch ein sehr großes Trotzdem einfügen. Auch wenn die Situation von David gerade nicht danach aussieht und auch wenn unsere Situation nicht danach aussieht, auch wenn sie sich nicht so anfühlt, trotzdem vertraue ich auf deine Güte und ich will sogar davon singen. Und ich glaube, noch etwas anderes braucht dieses Umdenken. Ich stelle mir das so vor, dass David diese 6 Verse vermutlich nicht mal eben so ganz locker am Stück geschrieben hat. Ich glaube, das hat Zeit gebraucht. Wahrscheinlich gerade dieser letzte Vers. Vielleicht hat David diese ersten 5 Verse geschrieben und dann gelesen und wieder gelesen, bevor er dann irgendwann so weit war, dass er auch diesen 6. aufschreiben konnte. Mich daran zu erinnern, wer Gott ist, was Gott getan hat, und ihm neu mein Versprechen, mein Vertrauen auszusprechen. Das ist ein Prozess. Das braucht Zeit. Zeit, die wir uns auch geben dürfen. Und manchmal, das hat eine Freundin von mir letzte Woche gesagt, manchmal aber auch Zeit, die wir uns nehmen müssen. Zum Beispiel, indem wir uns auch mal bewusst dieser Frage stellen. Wer ist denn Gott? Was finden wir zum Beispiel in der Bibel über Gott für Aussagen? Oder auch dieser Frage, was hat Gott denn schon Gutes in meinem Leben getan? Das können Schritte sein. Ich glaube aber, wir alle sind heute Morgen auch schon einen Schritt gegangen, indem wir uns nämlich für diesen Livestream und für diesen Gottesdienst entschieden haben, uns dafür Zeit genommen haben, obwohl wir bestimmt auch andere Alternativen gehabt hatten. Und obwohl vielleicht zu Hause gerade viel Trubel ist, es wuselig ist. Und obwohl so ein Gottesdienst am Ende doch nicht so schön ist wie in live. Trotzdem habt ihr euch dafür Zeit genommen. Und auch das ist ein erster Schritt. Wenn wir aus diesem letzten Vers also ein Fazit ziehen möchten, dann ist es dieses. Wenn wir merken, dass sich unser Denken irgendwie verschoben hat, dass uns Dinge sehr in Beschlag nehmen wollen, egal ob das Krisen sind, ob das Sorgen sind oder ob das vielleicht auch einfach nur ein stressiger und voller und anstrengender Alltag ist, lasst uns gerade dann neu in den Blick nehmen, wer Gott ist, wie Gott ist und was er getan hat. Und lasst uns ihm neu unser Versprechen geben. Wir vertrauen dir, Gott. Zum Abschluss möchte ich uns dazu gerne noch ein praktisches Beispiel mit auf den Weg geben. Ich hatte in den vergangenen 2 Wochen nämlich so ein Aha-Erlebnis. Ich habe eine Nachricht von einem Mädel aus dem Connect bekommen, aus unserer Jugendgruppe. Und ich habe extra gefragt, ob ich das vorlesen darf. Sie schrieb mir, ich mag es, wenn man ein Gebet aufgeschrieben hat und das dann nach einiger Zeit wiederfindet und dann sieht, was Gott Tolles daraus gemacht hat. Und dann kamen 3 Beispiele aus ihrem eigenen Leben. Konkrete Beispiele, in denen genau das passiert ist. Diese Nachricht, die hat mich echt bewegt. Und zwar nicht, weil ich diese Idee, dass man Gebet ja auch aufschreiben könnte, jetzt irgendwie zum allerersten Mal in meinem Leben gehört hätte, sondern weil sie mich daran erinnert hat und mir vor Augen geführt hat, ja, Gott ist ja wirklich aktiv und Gott tut wirklich Gutes und das tut er jetzt und das tut er auch hier in unserer Gemeinde und das tut er auch in Zeiten von Corona. Und es lohnt sich konkret zu beten und es lohnt sich vielleicht sogar das aufzuschreiben. Dann können wir später sehen, was Gott daraus Tolles gemacht hat. Und manchmal, gerade in Krisenzeiten, kann es auch sehr ermutigend sein, das von anderen zu hören. Und deshalb würde ich uns allen gerne heute eine kleine Aufgabe mit auf den Weg geben. Heute Nachmittag zu Hause. Sprecht doch einmal konkret mit den Menschen aus eurer Familie, mit euren Mitbewohnern, über das, was ihr durch Gebet schon erlebt habt. Darüber, wie ihr gebetet habt und dann gemerkt habt, Gott hat Gutes getan. Vielleicht aber auch über Gebete, die nicht beantwortet wurden. Auch das darf seinen Raum haben. Und fragt auch mal eure Kinder danach. Das ist keine Frage des Alters. Und wenn ihr heute Nachmittag niemanden seht, dann ruft jemanden an. Eine Freundin, ein Freund, jemand aus der Gemeinde und sprecht mit dieser Person darüber. Denn ich glaube, dass solche Gespräche sehr, sehr ermutigend sein können. So wie mich diese Nachricht sehr ermutigt hat. Das kann uns ermutigen, das zu tun, was David hier vorlebt. Ehrlich beten, konkret bitten und Gott unser Vertrauen aussprechen. Ich aber vertraue auf deine Güte. Über deine Hilfe jauchze mein Herz. Singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Amen.